Guten Abend auch von mir zu den Tagesthemen, in denen wir später in der Sendung zum 10-jährigen Bestehen der AfD gleich mit Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla sprechen. Beginnen aber wollen auch wir natürlich mit dem fürchterlichen Erdbeben, das heute die Türkei und Syrien heimsuchte und vielerorts nur Schutt und Trümmer hinterließ. Verzweifelt suchen die Hilfskräfte, auch jetzt in den Abendstunden, und hoffen, Menschen noch Leben zu bergen. Doch fest steht heute Abend bereits, dass es mehr als 3000 Todesopfer gibt. Betroffen ist die Region an der türkisch-syrischen Grenze, vor allem um die türkische Stadt Gaziantep. Im Laufe des Tages gab es in dem Gebiet immer wieder Beben unterschiedlicher Stärke, hervorgerufen durch Verschiebungen der Erdplatten. Hier treffen die anatolische und die arabische Platte aufeinander. Über diese Katastrophe Katharina Willinger.
Darauf haben sie seit Stunden gehofft. Ein Helfer trägt die kleine Zeynep aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses in Kahramanmaraş. Immer wieder rufen die umstehenden Menschen, das Kind ist gerettet. Dann bricht der Helfer unter Tränen zusammen. Auch in Adana suchen sie den ganzen Tag nach Überlebenden. Wenn du rufen kannst, bitte gib einen Ton von dir. Die Helfer klammern sich an jede Regung, an jedes Geräusch. Wir hören immer wieder leise Stimmen unter den Trümmern. Wir finden viele Tote, aber auch noch Überlebende. Hunderte Menschen bangen hier in der Stadt Adana um das Leben von Familie und Freunden. Immer wieder ziehen die Helfer Tote aus den Trümmern. Die Angst bei denen, die noch jemanden vermissen, steigt stetig. Mein Bruder, seine Frau und mein Neffe liegen noch unter den Trümmern. Was für ein schreckliches Erdbeben. Gott bewahre uns. Aber es ist passiert. In den frühen Morgenstunden bebte plötzlich die Erde im Südosten der Türkei. Hier die Aufnahmen einer Sicherheitskamera. Besonders verheerend die Lage in den Städten Kahramanmaraş, in der Gegend lag das Epizentrum, und in Hatay, nahe der syrischen Grenze. Ganze Stadtviertel liegen dort in Schutt und Asche. Im Laufe des Tages kommt es immer wieder zu schweren Nachbeben in der Region. Erneut stürzen auch Gebäude ein. Präsident Erdogan spricht von einem Unglück historischen Ausmaßes. Heute Nacht um 4.17 Uhr wurden wir von der größten Katastrophe seit dem Erdbeben von 1939 heimgesucht. Die Regierung verhängte die höchste Alarmstufe und forderte internationale Hilfe an. In vielen Städten, wie hier in Adana, geht die Suche auch zur Stunde noch weiter, bei eisigen Temperaturen, in der Hoffnung, noch Lebende zu finden.
Und wir fragen nach bei Markus Roche, der im türkischen Adana ist, knapp 200 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt. Markus, Sie stehen seit heute Mittag vor einem eingestürzten Haus mit einst 14 Stockwerken und berichten von dort. Wie ist die Lage da jetzt und wie lief die Rettung in den vergangenen Stunden?
Ja, wie schon im Beitrag gehört, die Rettung läuft weiter. Es ist schweres Gerät noch im Einsatz. Es ist kalt. Wir haben das den ganzen Tag beobachtet, wie sich die Retter mühsam durch diesen Trümmerberg gefräst haben, immer vorsichtig natürlich mögliche Überlebende nicht zu verletzen, was natürlich schwierig ist, teilweise mit den Händen. Es gab Momente der Stille, wo hier wirklich Hunderte von Leuten komplett still waren, um zu horchen, dass man noch Geräusche von Überlebenden hört. Leider konnten wir nur sieben Leichen, und es könnten nur sieben Leichen geborgen werden. Also keine Überlebenden bisher, aber man gibt hier die Hoffnung natürlich nicht auf, noch jemanden zu finden. Es spielen sich ja auch bewegende Szenen ab. Zum Beispiel heute kam eine Mutter zu uns während oder kurz vor der Schalte und hat gesagt, hört mal her, da liegen meine Eltern unter diesem Haus, was mache ich jetzt? Und sie sind Tränen ausgebrochen. Also es sind viele Angehörige hier, die natürlich hoffen, bangen und eine große Trauer in sich tragen. Also es sind bewegende Momente, die sich hier abspielen.
Und wichtig ist natürlich, dass jetzt schnell Hilfe kommt. Wann erwarten Sie die ersten internationalen Hilfskräfte dort in der Region?
Also man hat uns gesagt, dass morgen die ersten internationalen Hilfskräfte, ich glaube aus 50 Ländern kommen sollen, sollen auch hier in Adana gebündelt werden und dann verteilt werden. Vor allem bräuchte man natürlich, da die Ausmaße der Katastrophe so groß ist, sind ja über 4000 Häuser zerstört, man bräuchte Hundestaffeln, um die Leute zu finden. Da hoffen die Hilfskräfte vor Ort, die natürlich sehr geschult sind und auch gut organisiert arbeiten, aber sie hoffen natürlich auf internationale Hilfe. Man braucht einfach viele Leute, viele Fachkräfte, um hier hoffentlich noch Verschüttete, Verschollene zu bergen. Aber die Umstände sind schlecht, es ist kalt, es schneit, es regnet, die Leute sind draußen. Also die Situation vor Ort ist nicht einfach für alle.
Danke, Markus Rosch, für Ihren Einsatz dort in Adana. Und wir blicken auf die syrische Seite. In Syrien haben die Erdbeben nun Menschen getroffen, die ohnehin schon lange von Zerstörung umgeben sind. Seit 12 Jahren herrscht in dem Land ein Bürgerkrieg und die freiwilligen Helfer der Weißhelme suchen dort immer wieder nach Überlebenden in Schutt von Häusern, die durch Luftangriffe zerstört wurden. Jetzt waren es keine Raketen, sondern die Zerstörungskraft der Natur, die sie zum Einsatz gerufen hat. Ramin Sina.
Im Nordwesten Syriens, ein Vater trauert um sein Baby. Das kleine Kind hat es nicht geschafft, wurde begraben unter den Trümmern. Seit dem Morgengrauen bergen die Anwohner der Stadt Jindairis Tote und Überlebende. Das Erdbeben war so stark, wir kamen die Treppe nicht mehr herunter. Die Wand ist eingestürzt auf meinen Sohn. Meine Frau habe ich aus dem zweiten Stock gerade so rausgeholt. Die Beben in der Nacht spüren die Menschen im ganzen Land. Auch weil viele Häuser nach einem Jahrzehnt des Krieges marode und instabil sind, stürzen sie schnell ein, begraben Tausende. Die Krankenhäuser, die stehen geblieben sind, wie hier in Aleppo, sind völlig überfüllt. Die syrische Regierung verspricht Unterstützung. Wir werden den Verletzten eine medizinische Versorgung bieten und ein Dach über dem Kopf für all jene, die betroffen sind. In der Provinz Idlib können die Menschen nicht auf staatliche Hilfe bauen. Die Region wird von regierungsfeindlichen Gruppierungen kontrolliert, ist angewiesen auf Hilfe aus dem Ausland. Wir brauchen Hilfe, Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. Der Nordwesten Syriens ist ein Desaster. Momentan sind die freiwilligen Helfer rund um Idlib auf sich allein gestellt. Wie Hilfe zu ihnen kommen könnte, ist derzeit völlig unklar. Aus Angst vor Nachbeben werden Millionen Menschen in Syrien die Nacht wohl auf der Straße verbringen.
Und über diese verzweifelte Lage der Menschen im Nordwesten Syriens kann ich jetzt sprechen mit Christian Katzer. Er ist Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, die jetzt ein Nothilfeteam zusammengestellt haben. Guten Abend, Herr Katzer.
Guten Abend.
Was hören Sie von Ihren Mitarbeitern vor Ort? Wie erleben Sie die Situation?
Letztendlich, wie wir es gerade in dem Beitrag gesehen haben, ist die Lage wirklich katastrophal. Es sind heute Nacht bei dem Beben hunderte Häuser eingestürzt, zehntausende Menschen sind betroffen. Es gibt hunderte Tote, tausende Verletzte. Wir haben heute die traurige Nachricht erhalten, dass einer unserer Mitarbeitenden nur noch tot aus den Trümmern seines Hauses geborgen werden konnten. Andere Mitarbeitende, wir haben mehr als 500 Kolleginnen im Nordsyrien, die für uns arbeiten, haben Angehörige verloren. Es sind wirklich tausende Menschen betroffen und die Lage ist sehr unübersichtlich. Das Gesundheitssystem, das schon aufgrund des Krieges extrem belastet ist, ist selber betroffen. Ja, es sind Krankenhäuser und Kliniken kaputt gegangen jetzt durch das Erdbeben. Und die Kolleginnen von Ärzte ohne Grenzen arbeiten vor Ort rund um die Uhr zusammen natürlich und in parallel mit den Mitarbeitenden der Gesundheitsbehörden in Nordsyrien, die versuchen, wirklich allen, die in diese Krankenhäuser kommen, zu helfen. Wir haben schon heute Morgen bis um 10 200 Verletzte behandelt und mit Krankenwagen von Ärzte ohne Grenzen Patientinnen in Krankenhäuser verlegt, mehr als 200. Und die Zahlen steigen weiterhin. Es ist wirklich sehr dramatisch. Es hat die letzten zwei Tage geschneit und 100.000 Menschen sind jetzt aufgrund der Erdbeben im Freien. Die Temperaturen sind weit unter Null, sodass die Lage auch mit den Nachbeben, aber auch aufgrund der Kälte extremst lebensbedrohlich sind für die Menschen, die aufgrund des anhaltenden Konfliktes schon extrem hilfebedürftig sind.
Herr Katzer, was brauchen die Menschen jetzt am dringendsten in dieser lebensbedrohlichen Lage?
Also jetzt endlich braucht es vor allem erstmal Möglichkeiten, um die kalten Nächte zu überleben. Ärzte ohne Grenzen hat Decken und andere lebensnotwendige Materialien gespendet. Und es braucht jetzt eine groß angelegte internationale Hilfsaktion, ähnlich wie wir sie auch für die Südtürkei anlaufen sehen, auch für Nordsyrien. Es gibt einen Grenzübergang von der Türkei nach Nordsyrien, der offen ist, der gerade wieder um 6 Monate verlängert wurde, um dort humanitäre Hilfe nach Nordsyrien durchzulassen. Da braucht es eine ganz starke internationale Antwort auf diese Katastrophe und eine sehr große Unterstützung für die Menschen in Nordsyrien, aber auch in der Südtürkei, die von diesem schrecklichen Erdbeben betroffen sind.
Sie haben selbst gerade gesagt, das Erdbeben hat nun ein Land getroffen, das sich ohnehin schon im Bürgerkrieg befindet. Und gerade in diese Gebiete dürfte nun schwerlich Hilfe von Machthaber Assad kommen. Wir haben das auch im Film gerade gehört. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, Ärzte ohne Grenzen kann nicht in allen Teilen Syriens arbeiten, sondern nur in Nordsyrien. Und wie ich gerade gesagt habe, der Zugang ist extrem schwierig. Es gibt nur einen funktionierenden Grenzübergang, wo über den Hilfe in den Nordsyrien kommen kann, von der Türkei. Nichtsdestotrotz, dieser ist offen, dieser funktioniert. Und wir haben auch heute gesehen, dass dort schon Hilfe durchkommen konnte, sodass es wirklich wichtig ist, dass die internationale Staatengemeinschaft die Menschen in Nordsyrien nicht vergisst. Und die Arbeit dort vor Ort unterstützt von Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Wir sind seit 2009 vor Ort und haben ein Netzwerk, das wir jetzt weiter unterstützen. Wir haben zusätzlich Teams in den Süden der Türkei geschickt, um dort die Lage zu beurteilen, als auch die Teams in Nordsyrien zu unterstützen.
Danke Ihnen herzlich für Ihre Schilderung und Ihren Appell. Danke, Christian Katzer von Ärzte ohne Grenzen.
Vielen Dank.
Ja, die Hilfe auch aus Deutschland läuft bereits an. Und natürlich gibt es jetzt auch in Deutschland ganz viele Menschen mit türkischen und syrischen Wurzeln, die sich in diesen Stunden große Sorgen machen. Philipp Wundersee.
Wie geht es dir, mein Schatz? Geht es dir gut? Songül Tayfur hat es geschafft. Endlich hat sie ihren Bruder am Telefon. 4000 Kilometer entfernt von Deutschland in der Stadt Diyarbakır. Auch ihre Mutter, betroffen vom Erdbeben.
Mahmut sitzt immer noch im Auto.
Sie ist bettlägerig. Sie kann nicht so schnell oder überhaupt nicht so viel laufen. Obwohl sie in Parterre wohnt. Aber meine Schwester, meine Nichte, die haben das viel geholfen. Und viel immer wieder reingegangen, haben meine Mutter beruhigt ein bisschen. Sie ist fast 95 und war sehr schlimm.
Nicht nur ihre Mutter, auch noch viele Verwandte wohnen im Südosten der Türkei. Einige Häuser sind eingestürzt, viele beschädigt. Songül Tayfur erzählt, sie und ihr Mann wüssten immer noch nicht, ob es allen gut geht.
Von meiner mütterlichen Seite sind einige noch im Trümmern sozusagen, in Diyarbakır. Wir hoffen, dass die auch so gerettet werden.
Seit dem frühen Morgen Bilder aus der Heimat in Dauerschleife. Helfen können sie nicht, nur hoffen.
Ich bin sehr, sehr sensibel in dieser Situation. War sehr schlimm, muss ich sagen.
Yusuf Öztor will zu seinen Geschwistern in die Türkei. Er hat einen Flug aus Düsseldorf gebucht, hastig heute die Koffer gepackt, denn er will mit anpacken, sie retten.
Meine Brüder sind in der Adana leben, beide sind seine Frau und meine Brüder und der Erde noch. 11 Stock Wohnung. Meine Brüder war 7. Stock Wohnung, aber weiß ich noch nicht.
Was können Sie jetzt tun?
Ich muss nach Adana fliegen jetzt.
Sie wollen helfen?
Ja, ich wollte helfen, aber wenn es leben, wenn es tot, weiß ich nicht, was man.
Nicht nur Angehörige brechen auf, um zu helfen. Hilfsorganisationen schicken Material und Spezialteams in die betroffene Region.
Die Situation jetzt auch für die Helfer ist extrem schwierig, auch aufgrund der Witterungslage. Im Moment ist die Nachrichtenlage sehr dynamisch. Es gibt noch kein einheitliches Bild. Leider werden ja auch die Zahlen der Opfer stündlich, minütlich nach oben korrigiert zurzeit.
Songül Tayfur und ihr Mann hoffen, dass ihre Verwandten nicht unter den Toten sind, sondern bald aus den Trümmern gerettet werden.
Sie können für die Erdbebenopfer spenden bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Erdbeben Türkei und Syrien. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. In die deutsche Politik und zu einer Partei, die sich Alternative für Deutschland nennt und heute genau vor 10 Jahren gegründet wurde. Von einem wirtschaftsliberalen Professor und einem schon damals stramm konservativen Juristen. Der Rechtsaußen ist geblieben, der in der Mitte war weg, schnell weg, und ihm folgten eine Reihe von Vorsitzenden, die allesamt daran scheiterten, die immer lauter werdenden Rechtsextremisten in den Reihen der AfD einzuhegen. Über den Weg einer krisengeplagten Partei, die sich selbst von Krisen ernährt, Gabor Hallas.
Die AfD wird 10. Jetzt ist sie auch so etwas wie eine etablierte Partei, auch wenn sie das gar nicht sein will und immer noch gern die Außenseiterrolle spielt.
Wir sind der Stachel im Fleisch der Etablierten. Und auch wenn sie uns noch so diffamieren und ausgrenzen, wir werden bleiben.
Vor 10 Jahren war der Saal kleiner. Es kamen nicht mal 20 Leute. Einer davon war Konrad Adam. Zur heutigen Feier ist er nicht mehr eingeladen. Der ehemalige Parteichef hat die AfD 2021 verlassen.
So hat ein Spötter in den frühen Jahren mal erklärt, es gibt nicht eine AfD, sondern 2. Eine Professorenpartei und eine Proletenpartei. Das war etwas übertrieben, ist aber nicht ganz falsch und durch die Entwicklung immer wahrer geworden.
Auch Professor Bernd Lucke war ein Mann der ersten Stunde. Seine AfD hatte vor allem ein Thema: Kritik am Euro und der Euro-Rettung. Eine Alternative zu dem, was die Kanzlerin alternativlos nannte, wollte sie sein. Doch schon damals tauchte die Frage auf, wie extrem ist die AfD?
Wir haben uns wirklich bis zur Ermüdung abgegrenzt von allen möglichen ausländerfeindlichen, islamfeindlichen, antisemitischen, rechtsextremistischen, linksextremistischen Strömungen.
Bernd Lucke entglitt die Kontrolle. 2015 wurde er vom Hof gejagt. Frauke Petri wurde die neue, starke Frau an der Spitze. Als 2015 Hunderttausende Flüchtlinge ins Land kamen, machte die Partei massiv Stimmung dagegen. Der Ton wurde rauer und extremer. Die Partei rückte weiter nach rechts. Im Herbst 2017 zog die AfD dann in den Bundestag ein.
Wir werden sie jagen!
Und verlor am Tag darauf die nächste Vorsitzende. Im Parlament verschiebt die AfD Grenzen.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
Der Verfassungsschutz führt die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Der formell aufgelöste Flügel und der Thüringer Landeschef Höcke gelten als erwiesen rechtsextremistisch. Jörg Meuthen, auch ein gescheiterter Vorsitzender, hatte einst keine Berührungsängste mit den Rechtsextremisten. Heute sagt er, er hat sie unterschätzt.
Wer immer da heute an der Parteispitze herumturnt, er tut es von Höckes Gnaden. Höcke hat nicht zufällig ganz so fisant lächelnd gesagt, dass er einen Bundesvorstand ganz nach seinem Geschmack.
Die AfD ruft sich zur Friedenspartei aus. Für sie heißt das auch Nähe zu Russland. Ein Parteichef, der mit dem Botschafter zum Gedenken an Stalingrad Grenze niederlegt. Und eine Partei, die vom Dagegensein lebt. Ängste schürt, Populismus statt Parlamentsarbeit.
Man ist in Mandaten und Posten gut versorgt, hat ein gewisses gesellschaftliches Ansehen, einen entsprechenden Fuhrpark, über den man verfügt, und anderes mehr. Und das scheint mir vorherrschend zu sein, das scheint vielen zu reichen.
Die AfD sagt heute, sie wolle mitreden, mitgestalten. Doch eine Machtoption, selbst im Osten, hat sie eher nicht.
Und einer der beiden Vorsitzenden ist uns jetzt aus dem hessischen Königstein zugeschaltet. Guten Abend, Herr Kropalla.
Guten Abend, Frau Miosga.
Herr Kropalla, von einer eurokritischen Partei hat sich die AfD zu einer in Teilen rechtsextremistischen Partei entwickelt, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ist das eine Entwicklung in Ihrem Sinne?
Also als allererstes sind wir heute sehr stolz, dass wir 10 Jahre AfD-Jubiläum feiern. Und wir haben extrem gute Vorschläge und wir haben extrem große Probleme in diesem Land. Darauf lege ich Wert und nicht auf irgendwelche extremistischen Verflechtungen, die Sie jetzt gerade genannt haben. Wir sehen gerade hier Probleme in diesem Land, was innere Sicherheit angeht, was Migrationspolitik angeht, was Frieden in Europa angeht, was Inflation angeht. Und da hat die AfD gute Lösungen und wir sind die einzig wahrnehmbare Friedenspartei im Deutschen Bundestag.
Ja, da gibt es eine interessante Reaktion der deutschen Bevölkerung. Schauen wir uns mal an, was die Deutschen dazu sagen. Nach dem aktuellen Deutschland-Trend sagen 75% der Deutschen, dass sich die AfD nicht genug distanziert von den rechtsextremen Positionen. Nur 17 finden das nicht. Im Westen des Landes sind es sogar 79% und auch im Osten stimmen dem sogar 60% zu. Also eine deutliche Mehrheit findet, sie hätten zu wenig Distanz zu den rechtsextremen Inhalten und Personen. Warum distanzieren Sie sich nicht?
Wissen Sie, ich werde nicht am 10. Jahrestag über die gleichen Fragen, die Sie immer wieder stellen, jetzt hier groß fabulieren. Wie gesagt, wir haben ein gutes Programm. Wir haben uns klar als Friedenspartei aufgestellt. Wir sehen aktuell, dass eine pazifistische ehemalige Partei, die Grünen, mittlerweile die größten Kriegstreiber sind. Die Deutschen haben Angst vor Krieg. Und wir stellen uns klar dagegen. Wir treten für Diplomatie ein. Das ist wichtig. Das sind die wichtigen Themen und Punkte, für die wir Politik machen wollen, damit Europa wieder in Frieden weiterleben kann.
Aber wie nachhaltig ist die Politik, die Sie bestreiten? Sie arbeiten immer nach derselben Methode, ob Finanzpolitik, Flüchtlingskrise, Corona oder jetzt Russlandpolitik. Sie suchen sich das Thema, mit dem Sie Ängste weiter schüren können. Ist das nachhaltig, Herr Kopalla?
Wissen Sie, Frau Miosga, gehen Sie einfach selbst durchs Land. Die Bürger haben Angst und haben Ängste. In der Migrationspolitik, in der inneren Sicherheit, in der Inflationspolitik, wie wir aktuell sehen, dass Bürger sich mittlerweile ihre Wohnung, ihre Miete nicht mehr leisten können. Rentner können sich ihren Unterhalt nicht mehr leisten. Menschen haben Angst, dass ihre Söhne in den Krieg geschickt werden. Nachdem Waffen geliefert wurden, nachdem Panzer geliefert wurden, geht diese Eskalation weiter. Davor haben die Menschen Angst und wir greifen es auf. Wir sind das Korrektiv als einzig wahrnehmbare Oppositionspartei in diesem Land und werden immer wieder den Finger in die Wunde legen. Das ist unsere Aufgabe und das werden wir auch in Zukunft tun. Und Sie sehen, dass wir damit auch Erfolg haben. Wir sind stärkste Partei in Ostdeutschland und wir werden auch Volkspartei in Westdeutschland.
Dass Söhne oder deutsche Soldaten in den Krieg geschickt werden, davon kann ja gar keine Frage sein. Das ist ja komplett ausgeschlossen. Aber meine Frage lautete, wenn Sie immer nur Protestthemen suchen, Hauptsache dagegen, Hauptsache gegen das politische System, wie kann nachhaltige Politik herauskommen?
Also vielleicht zum Anfang nochmal gesagt, es wurden auch rote Linien gelegt, was Panzerlieferungen angeht. Mittlerweile sind Panzerlieferungen ganz normal. Wir sind nicht eine Dagegen-Partei, wir sind eine Dafür-Partei. Wir sind für Steuererleichterung, für Steuersenkung, damit sich endlich wieder Mittelstand und Handwerk etabliert. Wir sind für Ausweitung der Bildung, dass mittlerweile wieder mehr Lehrer in den Schulen und in den Berufsschulen aktiv sind, damit wir wieder einen Bildungsstandard erleben. Wir brauchen mehr Ärzte in gerade ländlichen Räumen und vor allen Dingen in den Krankenhäusern. Wir sind also eine Dafür-Partei. Partei und unser Programm zeichnet das auch ganz klar und deutlich aus. Und wir sind für Frieden. Und wer für Frieden ist, kann niemals falsch liegen.
Und das bedeutet auch, Sie sind oder Sie scheinen zumindest für eine russlandfreundliche Politik zu sein. Schauen wir nochmal auf unsere Umfrageergebnisse. Nur 16% der Bundesbürger finden es gut, dass die AfD Verständnis für russische Positionen im Krieg gegen die Ukraine zeigt. 75% finden es nicht gut. Und wenn man sich das jetzt mal aufgesplittet ansieht nach West und Ost, dann finden es im Westen nur 13%, im Osten aber 25% gut, dass sie Verständnis für russische Positionen haben. Sie, Herr Kopalla, fallen ja in letzter Zeit besonders auf durch Ihren russlandfreundlichen Kurs. Machen Sie das aus Überzeugung oder aus Rücksicht auf Ihre Wählerschaft im Osten?
Wissen Sie, wir sind keine Russlandpartei, wir sind keine Amerikapartei, wir sind keine Brüsselpartei. Wir sind die Partei Deutschlands und wir vertreten deutsche Interessen und die möchten wir in den Vordergrund rücken. Wir möchten gute Beziehungen zu allen Ländern in Europa und auf der Welt, auch mit Russland. Und darauf zielen wir immer wieder ab. Und man muss sich einfach anschauen, was diese Eskalation im aktuellen Krieg bislang bewirkt hat. Wie soll es denn weitergehen? Wie soll es denn enden? Wo ist eigentlich die Strategie erkennbar, die die Bundesregierung hier verfolgt? Immer weitere Waffenlieferungen, immer weitere Eskalationen, Kriegshysterie und Kriegstreiber von Frau Strack-Zimmermann und sogar Kriegsbotschaften von der Außenministerin. Darüber müssen wir reden und da haben die Bürger Angst. Und wir setzen diesem einen Friedenskurs entgegen, so auch diese Woche im Deutschen Bundestag.
Was ist denn Ihre Strategie, sich nur für Russland einzusetzen? Sie haben sich gerade mit dem russischen Botschafter getroffen. Da haben sogar Abgeordnete Ihrer eigenen Fraktion gesagt, sie hätten den Bückling gemacht und sich beim Aggressor angebiedert.
Wissen Sie, ich muss verantworten, was ich tue und was ich sage. Und ich finde, es ist gerade in der jetzigen Zeit richtig, dass man vor sowjetischen und auch deutschen Kriegsgefallenen gedenkt, dass man gedenkt diesen Opfern und im Übrigen waren auch viele Ukrainer dabei. Das müssten Sie wissen. Und ich denke, das sollten alle tun, damit man sieht, was Krieg überhaupt verursachen kann. Wir haben immer gesagt, nie wieder Krieg. Und das wollen wir, und das vertrete ich auch, im Deutschen Bundestag weiter ausbauen. Also von daher kann es nicht falsch sein, sich mit Diplomaten zu treffen, um eine diplomatische Lösung für diesen Krieg zu bewirken. Und das tue ich.
Darüber lässt sich trefflich streiten. Aber was wir heute vielleicht lernen aus den Umfragen, Herr Chrupalla, ist, dass die schweigende Mehrheit, von der Sie immer behaupten, dass Sie für die stehen, von der ist so nicht die Rede, oder?
Also wissen Sie, es gibt Umfragen, und die kennen Sie genauso, dass die Deutschen keinen Krieg wollen, dass die Deutschen mehrheitlich gegen weitere Waffenlieferungen sind. Und die vertreten wir. Und es ist nicht die schweigende Mehrheit. Die schweigende Mehrheit, ich denke, in diesem Land möchte keine Eskalation, möchte keinen Krieg. Hier muss es endlich zu Diplomatie und zur Verständigung kommen. Darauf wirken wir ab. Und ich bin wirklich entsetzt über diese aktuelle deutsche Außenpolitik, die die letzten Jahre, Jahrzehnte ja fast ins Absurdum führt. Also dafür setzen wir uns ein, dafür werden wir uns im Übrigen immer wieder einsetzen, weil dieser Weg kann nicht falsch sein. Denn dass es am Ende ohne Eskalation gehen muss, zeigen viele andere Konflikte. Denn dieser Krieg wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern am Verhandlungstisch.
Danke, Tino Chrupalla, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das Interview haben wir aufgezeichnet. Ja, wo steht die AfD nach 10 Jahren? Dazu hat Martin Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio diese Meinung.
Die Radikalen haben gewonnen. Sie lassen sich nicht mehr aufhalten. Es gibt kaum noch Bedenkenträger. In der AfD bekommt niemand Applaus fürs Nachdenklichsein. Gewählt wird, wer austeilt, verbal, noch einen drauflegt. Die AfD hat sich in ihrer alternativen Wirklichkeit verloren. Sie steckt im Selbstradikalisierungskreislauf. Am Beispiel der festgenommenen ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Malsack-Winkemann lässt sich der erklären. Dass sie mutmaßlich Teil einer Reichsbürger-Terrorzelle war, macht viele an der AfD-Spitze in vertraulichen Gesprächen sprachlos. Nicht aber in der Öffentlichkeit. Da sprechen sie von abgekartet, aufgebauscht, inszeniert. Ziehen die Großrazzia ins Lächerliche. Ihre Basis, ihre Wähler bekommen damit die Reaktion, die sie erwarten. Alle befeuern sich gegenseitig und damit auch die eigene abstruse Erzählung »Wir gegen den Rest der Welt«. Wer an der Spitze der AfD bleiben will, hat keine Alternative, als diesen Kreislauf in Gang zu halten. Eine Regierungsbeteiligung ist unter diesen Umständen ausgeschlossen. Koalitionen, Kompromisse, das wäre ja wie bei den anderen Parteien. Der AfD-Markenkern ist das Schüren der Wut auf die da oben. Nicht selbst da oben zu sein und politische Verantwortung zu übernehmen. Dagegen, nicht dafür. Nach 10 Parteijahren ist klar, die AfD wird ein rechtsextremer Problemfall bleiben. Die Radikalen haben längst gewonnen.
Die Meinung von Martin Schmidt und jetzt weitere Nachricht mit dir, Julia.
Ja, und die beginnen mit einem massiven Streik im britischen Gesundheitsdienst. Laut Gewerkschaft haben sich Zehntausende Pflegekräfte und Sanitäter beteiligt. Auch morgen und Freitag soll weiter gestreikt werden. Bereits seit Wochen fordern Hunderttausende Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufsgruppen deutlich höhere Löhne. Die Regierung zeigt aktuell kein Entgegenkommen. Premierminister Sunak hatte letzte Woche argumentiert, höhere Gehälter würden die Inflation nur weiter anheizen. Die deutsche Industrie hat bei ihren Aufträgen im Dezember ein Plus von mehr als 3% im Vergleich zum Vormonat verzeichnet. Volkswirte hatten mit einem deutlich geringeren Anstieg gerechnet. Mehr dazu von Samir Ibrahim aus der Frankfurter Börse.
Die Zahlen machen ein wenig Hoffnung. Das Ende der wirtschaftlich schwierigen Lage bedeuten sie nicht. Mehrere Großaufträge für die Industrie sorgen für das Plus in der Statistik. Interessant ist auch, woher die Aufträge kamen. Allein die Bestellungen aus Deutschland selbst steigen mit einem Plus von fast 6% kräftig an. Aus der Eurozone gab es fast 10% mehr Aufträge als im November. Die für die Exportnation Deutschland wichtigen Drittländer wie China oder die USA bestellten dagegen fast 4% weniger. Interessant ist auch, Konsumgüter wurden weniger bestellt. Stattdessen gab es vor allem Großaufträge im Bereich der Elektrizität. Nach Meinung von Volkswirten sind das vor allem Investitionen im Zeichen der Energiekrise.
Bei einer Razzia der israelischen Armee in Jericho im Westjordanland sind 5 Palästinenser getötet worden. Es soll sich um Mitglieder der islamistischen Hamas handeln. Ziel des Einsatzes sei die Festnahme 2 militanter Palästinenser gewesen, erklärte das Militär. Sie sollen vergangene Woche nach einem versuchten Anschlag auf israelische Zivilisten geflüchtet sein. Israels Premierminister Netanyahu verteidigte den Einsatz, die Hamas kündigte Vergeltung an. Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Demokratie in Deutschland gegen äußere und innere Bedrohungen zu verteidigen. Bei einer Gedenkveranstaltung für die Widerstandskämpfer der Weißen Rose mahnte er, die demokratischen Freiheiten nicht als selbstverständlich zu nehmen. Gegen Diktaturen, etwa im nationalsozialistischen Deutschland, sei Widerstand nicht nur erlaubt, sondern geboten. Die prägenden Mitglieder der Weißen Rose, die Geschwister Hans und Sophie Scholl, waren vor 80 Jahren von den Nationalsozialisten ermordet worden.
Was das Leben und die Kultur der ursprünglichen Völker Nordamerikas ausgezeichnet hat, oft sind davon nur noch wenige Spuren geblieben. Und das Wissen, das früher von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde, das ist vielerorts verschwunden. Auch die Sprache ist verloren gegangen bei vielen Nachfahren der Ureinwohner. Mit einem neuen Gesetz soll sich das nun ändern, damit die alte Kultur in den Schulen besser weitergegeben wird. Dort sollen die Kinder wieder die Sprache ihrer Vorfahren lernen und auch lernen, im Schnee zu lesen. Kerstin Klein.
Hoch im Norden Minnesotas, auf dem Land der Ojibwe, steht der Spirit Tree. Er ist dem indigenen Stamm seit Jahrhunderten heilig. Travis spricht Ojibwe. Doch er verzettelt sich. Ojibwe fällt ihm schwer, wie fast allen in seiner Generation. Jahrzehntelang wurde die Sprache unterdrückt. Wenn man die Sprache, die Kultur verliert, verliert man auch, wer man als Volk ist. Heute wird die Sprache wieder unterrichtet. Wie hier an der Grundschule im Ojibwe-Reservat in Grand Portage. Ein Rettungsversuch in allerletzter Minute. Wir Stammesältesten sprechen noch Ojibwe, aber die Generation nach uns nicht mehr. Die Schulen wollten weder unsere Kultur noch unsere Sprache. Sie dachten, nur ohne sie würden es die Kinder in dieser Welt schaffen. Sieben Ojibwe-Reservate gibt es allein in Minnesota. Sie alle versuchen, ihre Sprache mit Hilfe der Schulen wiederzubeleben. Gerade hat die US-Regierung ein Gesetz zur Rettung indigener Sprachen verabschiedet, will Schulen wie diese unterstützen. Manchmal sprechen wir es zu Hause, aber vor allem in der Schule. Die Sprache ist super schwer. Manchmal schauen wir Filme. In der nächsten Stunde geht es raus in den Wald. Hier haben die Grundschüler Hasenfallen aufgestellt, so wie es schon ihre Vorfahren taten. Auch deren Alltag, deren Kultur will die Schule vermitteln. Der Hase kommt angerannt und bleibt mit seinem Kopf stecken. Er hat keine Chance und bleibt einfach hängen. Heute finden die Kinder nur Hasenspuren. Doch sie wachsen nun wieder auf, mit Wertschätzung für ihre Herkunft und die Sprache ihrer Vorfahren.
So, wir haben zu Beginn der Sendung ja schon ausführlich aus den Erdbebenregionen in der Türkei und in Syrien berichtet und schauen dort jetzt noch einmal hin beim Wetter. Denn die Temperaturen dort können jetzt zu einer Überlebensfrage werden, Carsten.
Ja, nicht nur die Temperaturen, das Wetter insgesamt. Wir erleben gerade einen der heftigsten Wintereinbrüche Richtung Türkei und weiter bis zur arabischen Halbinsel. Auch heute Nacht wird es zum Beispiel in der Erdbebenregion neue Schneefälle bzw. so einen Schneeregen, nassen und vor allem auch kalten Regen geben. Und dazu folgende Temperaturen. Das, was hier blau ist, ist Frost. Das sind die Tiefstemperaturen für die kommende Nacht. Weite Teile der Türkei werden ziemlich mäßigen bis strengen Frost erleben. Und wenn wir in den Süden der Türkei gucken und in den Norden Syriens, also in genau die Region, die jetzt von den Erdbeben getroffen wurde, da werden die Tiefstemperaturen heute Nacht im türkischen Gebiet bei plus 4 bis minus 4 Grad liegen, im Norden Syriens bei plus 8 bis 0 Grad. Das Fatale ist, die eigentliche Kälte kommt noch und in der kommenden Nacht, oder besser in der übernächsten Nacht, von morgen Dienstag auf Mittwoch, wird es noch einmal kälter. Wir sehen es hier sofort an dieser violetten Färbung. Das sind Temperaturen von minus 10 bis minus 20 Grad, vor allem im zentralen Teil der Türkei. In der Erdbebenregion bis minus 10 Grad und selbst im Norden Syriens dann plus 2 bis minus 4. Also auch hier dann verbreitet frostige Werte. Definitiv keine einfachen Bedingungen für die Helfer vor Ort, aber natürlich auch vor allem für die Eingeschütteten. Damit schauen wir zum Wetter nach Deutschland. Ganz anderes Thema, ganz andere Situation. Wir haben noch letzte Flocken, vor allem in Baden-Württemberg in den nächsten 2-3 Stunden. Und nachfolgend von Thüringen bis nach Bayern kann es auf den nassen Straßen, hat es heute ein bisschen geschneit, da kann es örtlich sehr glatt werden. Tagsüber kaum eine Wolke zu sehen. Am ehesten im Norden ziehen ab und zu ein paar Wolken entlang. Ansonsten erwarten wir einen sehr sonnigen Dienstag und wirklich bei einem strahlend blauen Himmel. Das ist unser Wetter. Nicht nur morgen, sondern auch in der Folgezeit sehen wir gleich die Temperaturen, weil es nachts klar ist, sehr kalt, verbreitet frostig, außer an der Nordseeküste, im Bayerischen Wald über Schnee, zum Beispiel in Heidmühle, bis minus 23 Grad. Tagsüber in Sachsen, Thüringen und Bayern am kältesten. Dort leichter Frost, maximal plus 2, sonst im Westen bis plus 7 Grad. Und die weiteren Aussichten, sehr viel Sonnenschein auch am Mittwoch. Am Donnerstag kommen aus Nordwesten allerdings die nächsten Wolken heran.
Vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. Und das waren unsere heutigen Tagesthemen. Hier im ersten Folge jetzt die Ordensverleihung, wieder den tierischen Ernst an Außenministerin Annalena Baerbock, die bekommt das. Die Veranstaltung wurde in der vergangenen Woche aufgezeichnet.
Und die nächste Tagesschau, die sehen Sie hier gegen 0:10 Uhr.
Und wir sind morgen wieder da. Einen angenehmen Abend. Tschüss.